Danke vielmals, Renate, für diese liebe personale Einleitung. Sehr fleißig zusammengestellt, keine Spur von Faulheit darin. Mir selbst ist es ein Thema, das mir nicht sehr geläufig ist. So habe ich mich besonders interessiert dafür. Ich kann dem einiges abgewinnen. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Ja, vielen Dank. Schönen Nachmittag. Mit Grenzen ziehen. Ich möchte drei Bereiche herausgreifen und einen Schwerpunkt setzen auf das Thema Faulheit. Drei Bereiche, mit denen wir alle zu tun haben und mit denen die Patienten auch zu uns kommen. Und möchte einleitend gleich die These sagen, falls Sie früher gehen möchten, weil Sie Faulheit sind und schon ansteckt, dann haben Sie das, die Hauptaussagen schon. Es gibt nach meiner Beobachtung so gut wie keine Faulheit. Wenn sie auftaucht, dann hat sie eher mit Unverständnis zu tun, mit Abwertung. Wenn wir dem nachgehen, dem tiefer nachgehen, in der Art, wie Renate eben auch sagte, das Verstehen versuchen, was Menschen bewegt, dann löst sich dieses Thema auf und es kommen ganz andere Themen zum Vorschein. Das möchte ich anhand eines Fallbeispiels auch aufzeigen. Aufschieben, auch das sollten wir etwas liebevoller ansehen. Aufschieben hat immer einen Grund. Wir sind so schnell mit der Selbstbewertung. Es soll uns reichen mit der Selbstbewertung. Mir reicht es mit der Selbstbewertung. Dass wir viel mehr mit Verständnis, mit Phänomenologie, mit Offenheit an uns selbst herangehen und an die Menschen, mit denen wir zusammen sind. Und Verweigerung ist ein unglaublich dynamischer, interessanter Prozess. In der Verweigerung ist eine große Suche enthalten und der nachzugehen und da zu verstehen, um was es geht, das ist das Interessante. Bei der Verweigerung weiß ich, dass ein pädagogischer Workshop von der Kerstin Trobisch das schon ausführlich behandelt hat. Ich werde es hier in dem Zeitrahmen nur kursorisch angehen können. Nun, wenn wir eine solche Sicht auf den Menschen haben, dann sehen wir den Menschen als einen, der nicht untätig ist, der eigentlich immer motiviert ist, der von Natur aus strebt, der von Natur aus leben will. Allein da zu sein, ist ja schon eine Herausforderung. Man ist nicht ohne Grund faul. Man tut was in der Faulheit, aber man sieht es nicht oder man lässt es nicht gelten, was man da tut. Dasein als Herausforderung heißt, ich muss ja sein. Ich muss ja irgendwie leben. Ich muss ja ich sein. Und ich muss mich in einem größeren Kontext zurechtfinden. Um das komme ich gar nicht herum. Wie wir das machen, das ist natürlich individuelle Lebensgeschichte, individuelle Lebensführung, Lebensgestaltung. Aber mit der Welt, mit sich selbst, mit dem Leben, mit der Zukunft, mit alledem, dem entkomme ich nicht, außer ich suizidiere mich. Das ist aber dann nicht mehr Faulheit, das ist höchst aktiv. Nun, Faulheit bedeutet eben, wenn wir jetzt auf die Faulheit schauen, nicht einfach nichts tun. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal faul waren, ich habe es jetzt mehrfach versucht und habe gefunden, das ist ja unglaublich aktiv, was ich da tue. Faulheit ist zunächst einmal Demotivation. Man tut nichts. Aber es ist nicht gleichzusetzen mit Nichtstun. Äußerlich mag es so ausschauen, vor sich selbst auch. Nichtstun ist nämlich selbst auch schon ein Tun. Was tue ich, indem ich scheinbar nichts tue? Wir üben uns in einer ungemein wichtigen Haltung des Lebens im Lassen. Lassen können ist ein Partner des Wollens. Wollen, das nicht begleitet ist von Lassen, ist Verkrampfung, ist Zwanghaftigkeit. Im Wollen muss immer das Lassen zugegen sein, so wie im Leben immer der Tod zugegen sein muss. Weil sonst die Lebendigkeit, das Fließen der Lebendigkeit verloren geht. So braucht es im Wollen das Lassen. Und sich im Lassen zu üben, in einer Gesellschaft, die das jetzt nicht sonderlich schätzt, da kann man sich sehr schnell bald mal als faul erscheinen und vorkommen. Selbst wenn ich der Psychodynamik nur folge, wenn ich also nur in Abwehrreaktionen faul bin und nichts tue, also nicht einmal entschiedenermaßen lasse, sondern gezwungenermaßen blockiert bin, selbst da ist noch etwas enthalten, was wir sagen können, hier geht es um Erhaltung des Lebens in erster Linie. Es geschieht also auch da noch etwas. Mir ist es ein großes Anliegen, hier bei diesem abwertenden Begriff von Faulheit das Verständnis des für den Menschen und für das, was in der Tiefe vorgeht oder um was es ihm gehen könnte oder was wichtig sein könnte im Leben, über das vorgeschriebene, programmatische, normative hinaus zu wecken. Dieses Verständnis, dieses Einfühlen, dieses tiefer sehen können, dieses belassen können auch des Faulen oder Verweigerers oder Aufschiebers. Das Problem, oder um das noch abzufassen, abzuschließen, es ist eine Leistung zu sein. Das ist bei weitem nicht selbstverständlich. Und wenn wir Menschen in der sozialen Randschicht kennen, die in Abbruchhäusern übernachten, ich habe im psychosozialen Feld gearbeitet, was das für eine Leistung ist, die mich wirklich mir Respekt eingeflößt hat, dass die es geschafft haben, unter solchen Bedingungen am Leben zu bleiben. Allein nicht umzukommen, sich nicht umzubringen, allein zu sein. Und das steckt oft hinter diesem, was wir dann als Faulheit bezeichnen, dass es hier um viel Größeres geht, als durch die normative Brille gesehen wird. Das Problem ist allerdings, wenn man nichts tut und keine Zustimmung dabei hat, dann empfindet man das sehr schnell als Faulheit. Ja, notwendigerweise empfinde ich das als inkomplett, wenn ich nicht müßig bin oder das, was meine Aufgabe wäre, jetzt nicht tue, wenn ich mich nicht vorbereite, wenn ich weder nicht koche oder nicht meine Mails mache, sondern einfach liegen bleibe, weil es mir danach ist. Aber ich mir ständig sage, das solltest du nicht, das ist nicht richtig. Wenn ich also in der Ablehnung zu mir bin, dann empfinde ich das als faul. Und dann, wenn andere das so sehen und sagen, die keine Zustimmung haben zu dem, was man tut, dann wird das ebenfalls als faul angesehen. Wenn die Mutter nicht kocht oder der Vater nicht staubsaugt, ja, und nur in Zeitung liest und nur herumlungert und alle das Gefühl haben, der sollte das aber tun, dann sagt man, so ein Fauler. Wenn man aber sieht, dass er am Rande des Herzinfarktes ist, dann sagt man, Gott sei Dank nimmt er sich die Zeit. Dasselbe Bild, die Brille ist anders. Wenn Zustimmung für mich selbst nicht da ist, indem dass ich im Fauteuil hängen bleibe und nicht in die Tat überschreite, wenn ich das eigentlich nicht für gut und richtig finde, wenn ich das Gefühl habe, ich sollte. Unter diesem Aspekt empfinde ich mich als faul. Das Faule daran Das könnten wir so sagen. Es ist schon auch was Richtiges in dem Begriff. Wenn ich ohne mich etwas tue, ist das faul. Da kommen wir in die Kategorie der Schuld. Des mich nicht Lebens, des mich Auslassens, des mich Verlierens, des mich Verfremdens. Diese Faulheit kann nun sein, wir haben es schon erwähnt, eine Reaktion, ein psychodynamisches Verhalten, das gar nicht gewählt oder entschieden oder gar bewusst wäre. Es kann aber auch ein Antwortverhalten sein, ein von mir gar nicht gewusstes, aber aus der Tiefe stammendes, authentisches, einem Feldsens entsprechend, Gerhard Stumm, Verhalten, das ich aber nicht verstehe als solches. Und dann wird es auch faul. Also es kann psychodynamisch sein, es kann aber auch personal sein. Und meistens ist es verwoben beides miteinander. Und in der Faulheit geht es darum, dass wir uns einerseits schützen vor Anforderungen. Gerhard hat von äußeren und von inneren Anforderungen gesprochen. Beides ist gleichermaßen möglich, dass ich mich vor meinen eigenen inneren Antreibern schützen möchte, vor diesem Über-Ich, vor diesem mich verfremdenden, drängenden, oder dass ich von Druck von außen, dass ich mich dem widersetze. Es kann aber auch einfach sein, dass ich nichts tue und so wie faul am Strand liegen, den Strom des Lebens an mir vorbeiziehen lasse, mich in diesem Strom des Lebens fühlen mag. Und das ist eine höchst kreative Basis. In dieser Art von Faulsein, das heißt nicht einer Verpflichtung nachgehen, nicht einem Ziel nachgehen, nicht irgendeiner Aufgabe nachgehen, sondern irgendwo alles lassen. Und ich mag dabei durchaus auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen haben und ich sollte doch und sagen, bin ich so richtig faul gewesen. Und dann ist es so im Halbdunkel, naja, so schlecht war es ja nicht, aber eigentlich hätte ich ja nicht dürfen. Oder so, wie wenn ich ein paar Pralinen zu viel gegessen habe, aber gut war es doch. Aber so, in diesem Halbdunkel von Akzeptanz und Verwerfung, leben wir ja doch auch immer wieder, dass solche Phasen unglaublich kreativ sind, dass da die Ideen kommen für den Berufswechsel, für einen neuen Urlaub, für eine Begegnung, für eine Veränderung in Haltungen, ganz neue Sichtweisen auftauchen, also eine kreative Phase. So könnte man Faulheit vielleicht definieren. Jedenfalls ist Faulheit ein Erleben, dass man nicht zur Handlung kommt, dass man nicht zur Tat schreitet. Bei etwas, was man aber durchaus auch für gut, sinnvoll, richtig, wertvoll und so weiter ansehen würde. Wenn es etwas ist, das ich ja gar nicht tun sollte, dann nennen wir das nicht faul, wenn ich das nicht, sondern nur bei Dingen, wo ich was verabsäume, es aber wichtig wäre, dass es getan wird, dass ich das durchaus also sehe, wie zum Beispiel Rauchen aufhören, das ist auch eine Form von Faulheit, wenn ich das nicht tue. Es wäre ja richtig, wenn ich aufhörte, wenn man dieser Überzeugung ist, man muss nicht dieser Überzeugung sein, also ich sehe keine Raucherentwöhnungssitzung, aber wenn jemand diese Überzeugung, und ich schaffe es nicht, dann komme ich nicht zum Handeln bei etwas, das mir wichtig ist. Wenn nun solch eine Handlungsblockade, eine Demotivation, weil eigentlich wäre ich ja motiviert, nur halt ist mir es wieder nicht ausgegangen, wenn wir also solche Demotivation nun selbst entwerten und sagen, dass ich es nicht tue, das liegt nun an mir. Es ist nicht, weil ich von außen dazu gezwungen wurde oder weil die Umstände es nicht erlauben, dann bin ich nicht faul, sondern es ist intrinsisch attribuiert. Wenn ich es mir selbst zuzuschreiben habe, dass ich es nicht tue und mich darauf auch noch entwerte und sage, das ist nicht okay, das ist nicht gut, das solltest du nicht tun. Du bist ein Versager, da stimmt was nicht. Du bist ein Loser auf der ganzen Strecke, du bringst nichts zu Wege. Und es können dann einklinken viele internalisierte Sätze, die man sehr übernommen hat, dass man eben doch nicht fähig ist und es wie zu einer Selbstbestätigung kommt. Wenn dies zusammentrifft, die Selbstabwertung, die durchaus sogar noch bestrafenden Charakter haben kann, dann wäre das Vollbild der Faulheit da. Seit jeher ist Faulheit als Laster angesehen worden. Peter Bruegel, der Ältere, hat sie mal dargestellt in Wien in der Albertina, kann man sie sehen. Und ich lasse dieses Bild hier mal stehen, während ich nun die Geschichte bringe von der Patientin, einer Psychologiestudentin. Hier sehen Sie in der Mitte die Hauptfigur, die Faulheit, die auf einem Esel liegt, als Symbol der Trägheit, und die Schnecke oder die Schnecken, die die höchste Geschwindigkeit in dem Bild repräsentieren. Sie sehen drei Schnecken um die Person herum, ebenfalls als Urbild von Trägheit. Es ist eigentlich die Acedia, die ist nicht ganz die Faulheit, aber der Trägheit ist so ein Grundzug, sich zu nichts bewegen zu können, auch nicht zu dem, was als Pflicht und Aufgabe und Wert und so weiter angesehen wird. So wie bei dieser Studentin, die ich euch jetzt kurz vorstelle. Es ist eine 26-jährige Psychologiestudentin, die darunter leidet, dass sie immer wieder, wie sie selber sagt, zu faul ist, Dinge zu tun, selbst Dinge, die sie mag, die ihr wichtig sind, die sie liebt, die sie gerne macht, die sie interessieren. Manchmal gelingt es, dann geht es ihr gut. Aber immer wieder schafft sie es nicht, es zu tun. Wenn sie irgendwie hineinkommt, wenn sie den Beginn geschafft hat, dann gehen die Prozesse gut von der Hand. Aber anzufangen, das ist die Schwierigkeit. Und wenn sie nicht in den Anfang kommt, kommt sie gleich in diese negative Spirale der Selbstbeurteilung, der Selbstabwertung, der Selbstzweifel. Sie macht sich schlecht und dann wird sie erst recht faul und wird noch mehr demotiviert und vergräbt sich und geht dann ins Bett und geht schlafen und hat wieder nichts gemacht und wieder nicht gelernt. Aber es kommt vor, dass sie einen plötzlichen Impuls hat, dass sie überrascht wird, dass sie ohne viel zu planen, gerade wenn es nicht geplant ist, mit einer Sache beginnt, zum Beispiel im Studium, und dann interessiert drin ist und in einen Flow gerät. Eigenartiges Phänomen. Ja? Wenn sie sie jedoch plant oder sich was vornimmt, dann scheitert sie regelmäßig. Es sei denn, sie kommt durch irgendeinen Zufall über die Schwelle des Beginns hinweg, dann geht es wieder problemlos. Und was ihr besonders Problem macht, ist, dass sie das auch bei Dingen tut, die sie gerne tut. Sie macht ihr Qigong nicht, tagelang, wochenlang nicht, obwohl es ihr immer gut geht, wenn sie es macht. Sie hat ein positives Feedback, sie hätte eine positive Konditionierung und dennoch schafft sie die Hürde nicht. Oder lesen tut sie gerne. Selbst ihre Unisachen liest sie gerne. Es interessiert sie, das Psychologiestudium. Oder Briefe schreiben. Sie könnte einen Beschwerdebrief schreiben. Seit 2 Jahren hat sie ihn nicht geschrieben. Da würde sie Geld zurückbekommen. Hat das nicht gemacht seit Jahren. Seit 2 Jahren nicht. Ich fragte sie nach ihrem Erleben. Wie geht's ihr? Also in dieser phänomenologischen Art, ich weiß nichts, aber sie hat Kompetenz, es ist ja alles da bei ihr. Wie geht's ihr, wenn sie mit dem Lesen zum Beispiel beginnen möchte oder mit Qigong, wenn sie sich aufmacht zum Qigong? Und dann meinte sie ganz spontan, hat ein gutes Wissen von sich, es ist immer dasselbe, ich weiß, ich muss es tun, weil ich es tun will. Interessant. Ich muss, weil ich es will, wodurch der Wille der Freiheit die Freiheit ist. Und da muss ich wie durch eine kranke Wand hindurchgehen, um anfangen zu können. das Gefühl als Schwierigkeit dabei ist, ich muss mich anstrengen. Ich muss aushalten. Das schafft sie nicht. Wir machen eine erste Differenzierung in dem Gespräch und ich frage Sie hier, ob das überall ist, immer, bei allem. Sie bejahte. Ob sie denn nichts kenne, wo keine Faulheit auftaucht. Nach anfänglichem Verneinen wurde sie etwas nachdenklich und dann sagte sie, ja doch, also beim Reisen, da tritt die Faulheit nicht wirklich auf. Und dann in Verlängerung dessen fragte ich sie, und beim Schokoladeessen? Da hat sie gelächelt und meinte, da tritt auch keine Faulheit auf. Immerhin, wir haben schon was gewonnen. Ja. Aber was ist denn der Unterschied zwischen Lesen und Schokolade essen? Weil sie ja beides gerne tut. Beim Lesen, ja, da muss ich denken, lernen, merken. Aber ich suche immer das Vergnügen statt der Arbeit. Wer so vergnügungssüchtig ist, ist faul. Und denken ist kein Vergnügen, obwohl es sie sehr interessiert ist. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Warum ist es kein Vergnügen? Weil ich immer zu viel von mir will. Und ich vergleiche mich ständig mit anderen. Das ist natürlich ein furchtbarer Zustand. Da tut sich ein innerer Fleischwolf auf, ein Abgrund auf. Da zermartert sie sich. Ich bin erstaunt, wirklich, wie viel diese Studentin von sich weiß. Und ich sagte, also von dem, was Sie jetzt gesagt haben, da wissen wir ja schon einiges. Wir wissen, dass je mehr Anstrengung und je mehr Zwang da ist, je mehr Ich-Muss-Gefühl da ist, desto mehr Faulheit kommt auf. Das hat sie bejaht. Dann habe ich mir erlaubt, noch zu ergänzen, ich finde es irgendwie normal. Dann meint sie, das könnte schon sein, aber sie möge das nicht. Und dann haben wir gedacht, wie fleißig sie ist. Sie mag das gar nicht. Nun, das Vergnügen, die Lustseite ist so stark da bei ihr. Sie will immer nur Vergnügen und nicht arbeiten, nicht die Anstrengung. Also fokussieren wir mal die Lustseite. Ob sie das überhaupt versteht, fragte ich sie, dass sie so sehr vergnügungssüchtig ist und immer nur dem Vergnügen nachgehen möchte. Und ob sie das immer schon so gemacht hat. Und sie sagt, nein, das hat sie nicht so gemacht. Früher hätte sie das überhaupt nicht gehabt. Sie hätte sich sogar immer sehr überwunden. Und nun kam eine Geschichte und sie erwähnte, ziemlich gleichmütig erzählend, 5 Jahre lang habe sie ein Studium gemacht, das sie nicht mochte. Ich war erstaunt und ich habe ein Entsetzen gezeigt. 5 Jahre. Dann hat sie sogar weitergesprochen und hat gesagt, ich habe tatsächlich damals sehr viel gelitten, sagt sie ganz unbewegt. Ich habe eine Sucht entwickelt, ich war ständig körperlich krank. Nach dem Studium hat sie noch 1 Jahr als Juristin gearbeitet. Und dann hat sie einen Nervenzusammenbruch bekommen. Und dann hat sie beschlossen, den Beruf aufzugeben und Nonne zu werden. Um sich vor der Welt zu schützen, um sich zu entziehen. Und dann kam sie in den Einfluss eines sehr eifrigen religiösen Mannes, der hat sich als Prophet ausgegeben. In ihrer Not ist sie dem gefolgt. Sie war so in Not, obwohl sie eine wirklich sehr intelligente und kritische Frau war, dass sie irgendwie froh war, irgendeine Form von Schutz und Geborgenheit zu bekommen, sei es auch noch so irreal. Und dann hätte sie aber bemerkt, dass dieser Mann eine Schizophrenie hatte. Und dann ist sie noch einmal zusammengebrochen. Und da hat sie dann, das ging dann auf den Sommer zu, da hat sie dann einen längeren Urlaub am Meer gemacht und hat ganz alleine und ist irgendwie in sich gegangen und kam zur Ruhe und hat beschlossen, noch einmal ein Studium zu beginnen, aber diesmal ein Studium ihres Interesses. Und seither war sie nie mehr krank. Sie ist jetzt im vierten Jahr, also zu dem Zeitpunkt im vierten Jahr des Studiums, Psychologiestudiums gewesen. Und es ging ihr viel besser. Doch keine faule Person. Das ist doch ein Mensch, der ungemein ringt um ein gutes Leben. Ich fragte, ja, und wann hat das mit der Faulheit begonnen? Da sagte sie, mit dem Beginn dieses Studiums. Da sagte sie wieder, ohne Gefühl. Und ob sie das versteht, dass sie damals faul geworden ist. Dann hat sie gesagt, keine Ahnung. Sie hat ja das Studium auch abgeschlossen. Und in der schnellsten Zeit. Dann sagte ich ihr, ich möchte noch einmal zurückkommen auf das, was Sie, wie dieses Faktum bei mir angekommen ist. 5 Jahre, noch ein Jahr Arbeit in einem Studium, das Sie überhaupt nicht mochten. Das ist eine Belastung, die ungeheuerlich ist. Und habt ihr so verdeutlicht, wissen Sie, 5 Jahre, das ist nicht 5 Tage, 5 Wochen. 5 Monate, das sind Jahre. Aber also wirklich Emphase, Gewicht geben auf das. Und sie haben unter einem Diktat gelebt. Und dann begann ihr Körper zu rebellieren, ihre Psyche mit der Sucht. Und sie haben dauernd gelitten. Ob das faule Verhalten damals, das damals begonnen hat, nicht damit zusammenhängen könnte, diesem Diktat, diesem Zwang ein wenig zu entgehen, ein wenig Luft zu bekommen dabei, ein bisschen Schutz zu bekommen, ob das nicht vielleicht eine Form von Wehren gewesen sein könnte, ein Versuch, das eigene Leben zu erhalten. Sie war noch in einer ablehnenden Haltung und zugegebenermaßen mein Vorgehen war relativ schnell da. Und sie sagte, ja, aber ich unterdrücke auch jetzt meine Energie, die ich im neuen Studium spüre, aber ich unterdrücke sie, um sie nicht benutzen zu müssen. Ich habe das zunächst nicht verstanden und habe es einfach mal stehen lassen. Aber den Gedanken des Schutzes, des Selbstschutzes, den konnte sie nun doch bejahen und fand das auch, blieb aber dennoch in einer eher ablehnenden und skeptischen Haltung diesen neuen Gedanken gegenüber. Und sie fügte gleich an, dass sie sich in der Zeit nicht nur das Leben geschützt hat, ich habe mir das Leben sogar genommen in dieser Zeit. Denn da sie studieren sollte, hat sie sich kein Vergnügen erlaubt. Sie ging abends nie aus. Sie war eine sehr fleißige. Sie hat immer gearbeitet. Sie folgte ihrem schlechten Gewissen. Sie blieb zu Hause und blieb zu Hause und dann versickerte ihre Motivation. Sie tat dann erst recht nichts zu Hause und so hat sie sich auch noch Leben genommen. Sie starb nicht, aber sie lebte nicht. Sie war in einem Zustand zwischen den Stühlen, unentschieden. Ob sie denn jemals daran gedacht hätte, das Studium zu lassen? Da sagte sie, an diese Möglichkeit hätte sie damals nicht einmal gedacht. Denn ihre Mutter, und jetzt kommt eine starke Figur herein, sei unglaublich streng und strikt. Und sie hätte das nie zugelassen. Sie sah subjektiv keinen Ausweg aus dieser Gefangenschaft. Das Scheinleben war der einzige Ausweg. So tun, als ob sie in dieser Arbeit wäre, zu studieren, aber heimlich ist nicht zu tun. Da meinte ich, wissen Sie, das finde ich eine große Leistung von Ihnen. Von Ihnen als Person. Denn mit dem, was Sie als Faulheit bezeichnen, da haben Sie etwas getan, was Sie wirklich wollten. Nämlich nicht studieren, nicht dieses Fach studieren. Sie haben keinen Ausweg gesehen. Aber da waren Sie sich, kommt mir vor, ganz treu. Die weitere Lebensgeschichte zeigt ja, dass Sie das nicht wollten und dass Sie nun was anderes leben und nun auch nicht mehr krank sind. Hinter dieser scheinbaren Faulheit rührte sich Ihre Person. Sie wusste nicht darum. Ich weiß nicht einmal, ob das eine psychodynamische Reaktion war oder ob das nicht eine ganz unbewusste ein tiefen Verhalten war, aus einer Kongruenz mit sich, könnte man vielleicht auch sagen, einer zwar gespürten, aber nicht zugelassenen, nicht aufgenommenen, nicht bejahten, weil zu ängstliche, zu beängstigende, zu bedrohlichen Kongruenz, hat sich etwas ganz Echtes breit gemacht. Es war ihr eigenes Leben, sich aus diesem eisernen Griff herauszuschälen. Das hat sie völlig überrascht. Sie war ganz erstaunt, fast verwirrt. Dass die Faulheit von mir, hat sie wiederholt. Sie meinen wirklich, das sei eine Leistung, dass das als Leistung gesehen wird. Das hat sichtlich viel mit ihr gemacht. Ihren Selbstwert gestärkt. Sie sagte dann, darüber muss ich natürlich noch nachdenken. Aber im Gefühl habe ich es gut getan. Das stimmt. Und noch eines sei ihr jetzt in dem Gespräch aufgegangen, was sie nie gesehen hat. Das Ausmaß ihres Leidens im Erststudium, in diesen 5 Jahren, das habe sie noch nie so gesehen. Da hätte das Gespräch ihr nun die Augen geöffnet. Jetzt stellt sich aber die Frage, warum ist jetzt immer noch Faulheit? Jetzt ist sie ja in einem anderen Studium. Die Eiszeit ist vorbei. Warum noch immer faul? Die jetzigen Reste von Faulheit, könnten wir denn die verstehen? Ob das vielleicht ein Hinweis sei, dass das, was damals geschehen ist, sie hat es ja in der Gewichtigkeit gar nicht verstanden, dass das noch nicht ganz verarbeitet sei, noch nicht ganz verstanden sei und dass sie vielleicht auch noch keinen gesicherten Umgang mit sich hätte, weil dass sie also immer noch in Gefahr wäre, in eine Entfremdung abzugleiten. Ob das, was sie vorher sagte und ich nicht verstanden hatte, dass sie jetzt ihren Energiepool immer noch unterdrückt, damit zusammenhängen könnte. Denn wenn sie jetzt ihren Energiepool so wie früher einfach loslässt, ob sie nicht wieder in solche Schleifen hineinkommen könnte, die sie ja jetzt überwunden hat. Denn sie hat einfach zu viel erlitten, zu lange gelitten, dass sie geradezu allergisch reagiere auf alles, was mit Anstrengung und Zwang zu tun haben könnte. Es kommen sofort die negativen Gefühle, es kommt sofort das Zurückhalten, das Vorsichtigwerden, das an sich halten. Sie hat eigentlich einen guten Grund gehabt, das wird deutlich, einen guten Grund für ihre Faulheit. Was wie Faulheit aussah, war Schutz und war Aufbegehren ihrer Person. Und es war für sie stimmiger, nichts zu tun, als diesen Auftrag, hinter dem die Mutter noch stand, Folge zu leisten. Sie hat sich im Faulsein ihr Wesen über die Runden gerettet, erhalten und nicht aufgegeben. Aber sie hat nicht erkannt, was sie intuitiv getan hat und daher abgewertet. Sie hat den Wert des Widerstandes nicht gesehen. Und so blieb dieser Wert verborgen und wurde von ihr nicht gesehen, von niemandem gesehen. Und so entstand die Spannung. Die Unentschiedenheit hat diese Spannung noch vergrößert. Sie kam in eine Pattstellung und die Krankheit und die Sucht waren die Lösungsmöglichkeiten, die ihr zur Verfügung standen. Und die wurden nicht gesehen von der Umgebung. Sie hat sich dann irgendwie Wege gefunden. Auch das war eine Leistung. Also das Bild von Faulheit hier ist, wie wenn sie einen Zaun macht, einen Schutzzaun gegen diesen äußeren Druck, der von der Mutter ausging. Die Mutter hat sie schon in der Volksschule sehr angehalten. Sie war immer die beste Schülerin, immer unter dem Druck der Mutter. Und diese zarte Pflanze, was sich in ihr rührt, was ihr eigenes ist, um dafür einen Schutz zu haben, damit da Wachstum möglich wird. Bei der nächsten Sitzung hat sie berichtet, dass sie am selben Abend unglaublich bewegt war, wie sie es noch nicht kannte von sich. Sie hat weder essen können, noch Musik hören, was ihr so lieb ist. Sie saß nur da für über eine Stunde und hat nur geweint und merkte, wie während diesem Weinen immer mehr Dinge ihr klar wurden, wie sie es immer besser verstanden hatte, wie sie erleichtert sich fühlte, wie sie erstmals nicht mehr kämpfen muss. Sie merkte, wie sie sich 5 Jahre lang betäubt hatte. Die Sucht war nur noch eine Verlängerung der schon vorangegangenen Betäubung. Und wie sehr sie sich vor sich selber nun schützen muss. Sie sagte, ich hatte ein geradezu körperliches Gefühl, was da im Gehirn sich verändert. Ich habe es wie gefühlt da innen, wie sich da was umlegt. Und mein Selbstwert wurde ganz anders. Nun denke ich nicht mehr, dass ich eine schreckliche Persönlichkeit bin, weil ich faul bin. Der Körper entspannte sich und wurde sehr schwer. Und es war nun ganz klar, was die Mauer bedeutet. Sie sprach ja von der Mauer, von dieser kranken Mauer, durch die sie jeweils durch muss, wenn sie sich motivieren möchte. Nämlich, sie hat es so bezeichnet, ein Schutz, um mein Wesen zu retten. Sie erkannte, dass sie viel zu wenig aus eigener Motivation gelebt hat. Im Studium, aber auch sonst. Außer im Englischen, das hat sie immer mögen, da war sie auch sehr gut. Und sie merkte, wie ihr Bedürfnis nach Männern mit dieser Situation zu tun hatte. Mit dem Bedürfnis nach Beziehung und Leben. Und dann sagte sie, und ich möchte noch was erzählen, ein kleines Detail. Wissen Sie, ich habe so Wildlederschuhe, die müsste man gelegentlich einsprühen, weil wenn es regnet, dann werden sie ziemlich nass. Und ich habe das jahrelang schon nicht gemacht. Sie waren ziemlich alt, diese Schuhe. Und ich war einfach zu faul, sie einzusprühen. Ich habe sie immer aufgeschoben. Aber an dem Abend, nach dem Weinen, ist sie gegangen, bevor sie ins Bett ging, und hat ihre Schuhe eingesprüht. Und es ging ganz problemlos. Ich glaube, wenn wir solche Geschichten hören und Gelegenheit haben, Geschichten nachzugehen, wo Faulheit da ist, erfahren wir, dass so viel mehr Weisheit in dem Verhalten ist. Das Problem ist, dass wir zu dumm sind, die Weisheit zu verstehen oder uns die Zeit nicht nehmen oder eh schon alles immer besser wissen oder eh alles gleich beurteilen. Geben wir dem Leben eine Chance. Geben wir dem, was in uns geht, diesen Kompetenzen, die in uns sind, eine Chance, sich zeigen zu können und angenommen zu werden, in Empfang genommen zu werden, dass wir zu ihnen stehen. Und wir werden vielleicht denken an eigene Faulheiten und an Und wenn die Kinder mal wieder nicht lernen und immer nur faul sind und nicht tun, was sie sollen und so weiter. Es geht ums Leben. Es geht um das Dasein können. Welche Gestalt jeder von uns seinem Leben geben mag und geben kann, soll sein Weg sein. Sein Wu-Wei, wie die Chinesen sagen. Jedes Lebewesen hat seinen Weg, auch zu gehen und zu finden. Und gerade in unserer Welt, wo wir Freiheit und Person und Individualität und alles das so hochschätzen, sollten wir diesem ja auch einen großen Wert beimessen, wenn Eigenständigkeit gesucht wird. Auch im Aufschieben geht es um Ähnliches. Ich mache dies jetzt nur noch kursorisch. Den Schwerpunkt und die Vertiefung war in der Faulheit. Analoges könnte man nun auch bei den folgenden beiden Themen sagen. Hat eine Parallele zur Faulheit, aber Aufschieben ist eigentlich eine blockierte Motivation. Im Aufschieben, im Unterschied zur Faulheit, ist man durchaus motiviert. Man will es machen, man weiß, die Steuer ist am 15. abzugeben und in der 14. in der Nacht und so ist man dann noch dran. Oder die Prüfung kommt und man schiebt es auf, weil man ja eh Zeit hat. Und man soll ja nicht zu früh anfangen, das vergisst man ja dann nur wieder. Also ist ja durchaus sinnvoll, sich Zeit zu lassen. Und wenn es dann Zeit wäre anzufangen, dann ist da so viel los, dass es jetzt unsinnig wäre, damit anzufangen. Ich kann das nicht liegen lassen. Und dann ist das erledigt, aber dann bin ich gerade mal zu müde, jetzt muss ich mich mal von dem erholen, bevor ich wirklich anfangen kann. Und dann wird's höchste Zeit und unter dem Druck des äußersten Augenblicks schaffen wir es dann vielleicht, es doch zu tun. Also wir aufschieben, erzeugt Druck, Prokrastination, da ist Motivation schon gegeben, das ist etwas anderes als bei Faulheit. Bei Faulheit ist so, naja, es wäre schon gut, also man ist so theoretisch motiviert, kognitiv, verstandesmäßig, vernunftmäßig, pflichtmäßig, aber nicht aus dem Herzen heraus. Und dieser Druck, der ist ja dann auch das Hilfreiche. Die meisten Gründe für das Aufschieben hängen damit zusammen, dass etwas in einem noch nicht wirklich reif ist. Oder dass man auch einen Schutz braucht, weil man hat im Moment die Kraft nicht, man ist nicht in der Verfassung, in der psychischen Verfassung, in der Stimmung, in der Laune. Man ist sich selber vielleicht gar nicht so klar, ein weiterer Grund, wie wichtig das ist. Und ich will es ja irgendwie vielleicht gar nicht, aber ich muss es tun. Und man ist in diesem Graubereich des Halbpersonalen oder Unpersönlichen, wo man sich gedrängt fühlt, was zu tun. Oder schlichtweg, es fehlt die Kraft. Man ist nicht wirklich drauf. Abgelenkt vielleicht mit anderen. Und wenn die Kraft fehlt, dann braucht man den Druck der Grenze. Wenn ich es aus mir heraus nicht schaffe, kann ich Kraft zugewinnen, wenn ich merke, wie ich nervös werde, weil es höchste Zeit ist. Ich hatte mit einem Schüler zu tun, der hat es jahrelang, bevor er in Therapie kam, nicht geschafft, auf eine Prüfung zu lernen. Der hat immer die Nacht vor einer Schularbeit durchgelernt. Weil er konnte von sich heraus sich nicht strukturieren. Das war hatte eine Persönlichkeitsstörung im Grunde. Und aus dieser fehlenden Strukturiertheit brauchte er immer von außen. Also anfangs konnte er, wie er kleiner war, hat ihm ja die Mutter noch den Druck gemacht. Aber wie er dann größer wurde, hat er auf die Mutter gepfiffen und ab der Pubertät war immer die Nächte vor der Schularbeit. Die Mutter ist verzweifelt und ihm ging es auch nicht wirklich gut, aber er hat sich schon ziemlich adaptiert gehabt, fand es aber irgendwo auch nicht so ganz passend. Aber er hat sich damit gerechnet, eben man braucht dann den Zugewinn von außen, den Stachel, die Peitsche, den Sporn, der einen die letzten Kräfte mobilisiert. Bei der Verweigerung, da Schulverweigerung, Lernverweigerung, das ist ein Problembereich, der im Allgemeinen sehr komplex ist. man spricht zu berechtigter Weise von Multiproblemlagen und es ist auch so, dass es keine typischen Verläufe gibt. Weil es so komplex ist. Es ist eine Kombination von äußeren und inneren Ursachen und bei den äußeren Ursachen ist vor allem hoch hervorzuheben der Verlust der zentralen Bezugsperson, der persönlichen, der wichtigen Bezugsperson, gerade bei Jugendlichen, wenn die zu wenig Beziehung, Bindung haben oder Verwahrlosung, Deprivation in solchen Zuständen, das ist ein Boden, wo Schulverweigerung, Lernverweigerung wachsen kann. Aber es ist nicht die einzige Ursache. Schule selbst und Systeme, in denen die Jugendlichen und Kinder sind, können auch einen Beitrag leisten, aber die Untersuchungen zeigen, dass gerne diesen neutralen Faktoren mehr Bedeutung beigemessen wird, als ihnen wirklich zukäme. Also da gibt es sicher Personen unter euch, die da mehr Erfahrung haben auch dazu und was sagen können. Innere Faktoren, das sind dann wieder diese typischen Faktoren, wo das Ich mit sich selbst, wo ich mit mir zurechtkommen muss, das sind Ängste, Selbstwertfragen, Druck, Abwertungen, Kritiker, die einem das Lernen vergällen, sodass man sich auch nicht auf den Weg macht. Bei der Schulverweigerung, da gibt es als Grundzüge der Behandlung, ich habe es ein bisschen in praktische Sätze gebracht, dass von außen die Erwachsenen, die Pädagogen, die Eltern, dass die sich bewusst machen, wenn sich ein Kind verweigert in der Schule, dann ist es mit Wichtigerem beschäftigt als mit der Schule. Die Schule ist nicht das Wichtigste im Leben. Pardon, aber es ist ja schon auch mal so zu sehen. Es gibt vieles Wichtige im Leben, aber das Wichtigste ist, dass man mal selbst irgendwie die Beine auf den Boden bringt. Das ist eine phänomenologische Grundhaltung. Nicht davon ausgehen, dass die Kinder die Schule verweigern möchten. Nein, sie sind motiviert, sie sind aber für was anderes motiviert, das in ihrem subjektiven Erleben ihnen nun als wichtiger erscheint. Sie sind befrachtet, belastet von Sorgen, Problemen, Defiziten. Und es braucht von außen wie eine paradoxe Haltung, sie in dem bestärken, was wir eben gerade als die Störung oder das Schlechte oder das Pathologische und so weiter ansehen. Nämlich, ja, du wirst schon recht haben, nur ich verstehe es nicht. Mit diesem Vertrauen ihnen entgegenkommen, mit dieser Offenheit, die Haltung des Verstehens. Peer Groups sind eine wichtige Rolle. Die Behandlung dieser Schulverweigerungen, braucht ein Einbeziehen dieser Gruppen, in denen sie sind. Peer Groups stellen da die Kombination der zweiten und der dritten Grundmotivation. Einerseits in Beziehung sein wollen und andererseits sich abgrenzen wollen. Sie grenzen sich ab gegenüber den Erwachsenen, brauchen aber Beziehung und finden sie in den Peer Groups. Die Unabhängigkeit. Sie kämpfen für Unabhängigkeit. Ihnen ist die Unabhängigkeit wichtig. Und das ist typisch für dieses Alter. Man will selbst entscheiden, die Freiheit haben, zu stärkeren Abgrenzungen kommen. Und was unbedingt wichtig ist, die ganzen Behandlungen gehen nicht ohne persönliche Beziehung. Es mag eine Lehrerin, ein Therapeut, Eltern oder Bekannte sein, aber es braucht eine persönliche Beziehung. Das ist genau in dieser Schulverweigerungsphase so wichtig. Allgemeine Grundhaltungen bei jeglichen Formen von Verweigerung, Berufsverweigerungen und so weiter. Das Wichtigste ist immer auch hier diese Offenheit, annehmende Offenheit. Das unterstützt die Eigenständigkeit. Dass wir den Blick haben, diese Menschen, die sich verweigern, die kämpfen für sich, die wollen sich selber mehr sein, ihre Freiheit, ihr eigenes Leben können. Eigenständigkeit soll unterstützt werden. Aber das braucht natürlich ein verstehendes Entgegenkommen. Und Sie immer wieder auf das anfragen, das machen wir halt gerne, wofür Sie Zustimmung haben. Auch in der Verweigerung ist Zustimmung. Im Nein ist ein Ja für was anderes. Und damit kann man durch das Anfragen der Zustimmung Ihnen die Eigenverantwortung für Ihr Leben übergeben. Schrittweise und immer mehr, und ohne, wir brauchen den Begriff gar nicht verwenden, aber das, was ich selber will, dafür kann ich eintreten und dies kann ich leben. Das stimuliert dann entsprechend den Grundmotivationen, Vertrauen, Liebe trotz der Verweigerung, bei Kindern, Jugendlichen besonders, aber auch bei Mitarbeitern, eine verstehende, empathische Haltung, Respekt und Wertschätzung, du darfst so sein, du darfst dich verweigern. Und interessant, nach den Beobachtungen, die ich habe, sollte man nicht zu früh mit der vierten Grundmotivation beginnen, nicht der Sinnkontext, dass sie müssen zuerst sich als Person gestalten, reifen, entwickeln. Und dann erst wird es vollständig, indem sie sich integrieren in den größeren Horizont, in ihr Sinnverständnis. Wenn man mit dem Sinn versucht, ist die Gefahr, dass man Gegenreaktionen hervorruft. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.